Sie befinden sich gerade in Paris beim Internationalen Astronautischen Kongress. Vielleicht für den Anfang, was ist das eigentlich für ein Kongress?
Das ist ein Kongress, der findet jedes Jahr statt, wo sich alle, die mit Astronautik zu tun haben, treffen, also hauptsächlich Ingenieure, aber eben auch unsere kleine Gruppe von Weltraumrechtlern, zu denen ich mich zähle.
Sie haben jetzt gesagt, es ist eine kleine Gruppe. Bevor wir gleich über den Mond sprechen, das soll das eigentliche Thema sein und wieso da gerade wieder ein gesteigertes Interesse für besteht. Aber eine Frage vorweg, wie kommt man zum Weltraumrecht? Was hat Sie dazu bewegt, sich damit auseinanderzusetzen?
Das ist eine lange Geschichte. Ich wollte ursprünglich meine Dissertation aus dem Bereich des Seerechts machen. Und da sagte mir damals mein Doktorvater, ach, versuchen Sie doch mal was Interessantes. Machen Sie doch mal Weltraumrecht. Und ich war ganz erstaunt, dass es sowas überhaupt gab. Und dann habe ich mich mit einem Auslandsstudium damit auch intensiv auseinandergesetzt. Ja, und seitdem habe ich es lieb gewonnen und bin mittlerweile Direktor eines Instituts, was sich unter anderem intensiv mit Weltraumrecht beschäftigt. Also das lohnt sich, ist interessant, da gibt es in der Zukunft viele Jobs. Und das hängt damit zusammen mit dem, was wir jetzt miteinander besprechen wollen.
Bevor wir das machen, noch eine Frage zum Weltraumrecht. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Gibt es sowas wie ein bürgerliches Gesetzbuch auch für den Weltraum sozusagen? Also auf was für Grundlagen findet so ein Weltraumrecht statt? Wie wird das formuliert und ausgearbeitet?
Das sind sozusagen zwischenstaatliche internationale Verträge. Es gibt 5 internationale Verträge, vor allem den Weltraumvertrag von 1967, ein Haftungsabkommen, ein Rettungsabkommen und den Mondvertrag von 1979. Die sind also zwischen Staaten ausgehandelt und müssen dann von Staaten akzeptiert werden. Und die geben im Kern sozusagen die Rechtsordnung im Weltraum vor.
Jetzt wollen wir uns mit dem Weltraum beschäftigen, genau mit dem Mond. Ich habe schon erwähnt, Sie haben es auch gerade schon angedeutet, der Mond, der wird wieder zunehmend interessant für die Weltmächte. Woher kommt denn dieses gestiegene Interesse am Mond?
Ja, es ist aus 2 Gründen. Zum einen wird von etlichen der Mond sozusagen als einer der erdnächsten oder der erdnächste Trabant als Zwischenstation für weitere Experimente und ein weiteres Hinausgehen in den Weltraum, etwa zum Mars, angesehen. Das ist der eine Interessenschwerpunkt. Der andere Interessenschwerpunkt bezieht sich auf mögliche Bodenschätze, die man auf dem Mond gewinnen könnte. Über beides wird zu reden sein.
Jetzt hat die USA wieder eine Mondmission gestartet, sowohl auch China und Russland. Was steckt denn hinter diesen Mondmissionen? Soll da direkt schon eine Ausbeutung zum Beispiel der Bodenschätze stattfinden oder welche Interessen liegen sozusagen dahinter?
Ja, also wie sind, glaube ich, diese beiden Motive, die da eine Rolle spielen? Was das Ausbeuten angeht, ist allerdings eins mal festzustellen. Das bisher geltende internationale Recht verbietet nicht die Ausbeutung, aber sozusagen das Mitnehmen der Beute auf die Erde. Man kann also mit den Ressourcen etwa des Mondes oder des Mars oder der Venus schon auf den Planeten etwas machen, man darf es aber nicht mitnehmen. Ja, das ist ganz wichtig. Und das wird von vielen ein bisschen übersehen, die da denken, jetzt könnte sozusagen die große Goldgräberstimmung wieder ausbrechen. Was wichtig ist und auch erlaubt ist, ist, dass man auf dem Mond ein Basecamp macht, von dem dann Erfahrungen über Schwerelosigkeit, über Leben auf dem Mond gewonnen werden können, um dann vielleicht auch vom Mond sich weiter in das Universum, in den Weltraum hinein bewegen zu können. Dagegen ist nichts einzuwenden.
Jetzt gibt es ja diesen Ausdruck de jure und de facto sozusagen. Was glauben Sie denn, wie scharf ist am Ende das Weltraumrecht? Also wird es am Ende respektiert sozusagen, wenn da vielleicht aber auch wirtschaftliche Interessen dem gegenüberstehen, dann vielleicht doch die Rohstoffe vom Mond mitzunehmen auf die Erde?
Ja, es ist natürlich in der Tat, Sie stellen eine sehr gute Frage, nämlich die Frage nach der Wirksamkeit von völkerrechtlichen Regeln. Völkerrecht beruht letztlich darauf, dass jeder Staat so klug ist, sich an die Regeln selbst zu halten. Wenn es Rechtsbrecher gibt, und wir haben ja auf der Erde zurzeit leider sehr bedauerliche Beispiele für gravierende Rechtsbrüche, dann wird es schwierig. Dann wird die internationale Gemeinschaft aufgefordert sein, mit Sanktionen dieses unbotmäßige Verhalten in die Schranken einzige Möglichkeit, sozusagen verbotenes Verhalten auch aufhalten zu können. Also einmal der Appell an Staaten, das unterbleiben zu lassen, und zum Zweiten ansonsten die Staaten sozusagen körperlich daran zu hindern, es zu tun.
Jetzt bin ich persönlich mit der ISS sozusagen aufgewachsen, der Internationalen Raumstation, und hatte den Weltall immer auch einen internationalen Raum verstanden, wo es auch sozusagen internationale Kooperationen gab zwischen der EU und den USA, aber auch zwischen Russland und zum Beispiel auch China. Gleichzeitig gibt es ja aber gerade wieder so nationale Mondfahrtmissionen zum Beispiel, wo ich den Eindruck habe, die konkurrieren auch gegeneinander. Wie glauben Sie denn, wird sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln sozusagen? Wird es weiterhin eine internationale Kooperation im Weltraum geben, oder entstehen da auch wieder irgendwelche Systemkonflikte oder Konkurrenzen zwischen den einzelnen Staaten, die finanziell in der Lage sind, solche Missionen umzusetzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage auch. Das besorgt uns ein wenig, dass es jedenfalls sehr unklar ist, ob das Projekt der Internationalen Raumstation überhaupt noch fortgeführt werden kann. Man muss allerdings auch dazu sagen, die Raumstation hat schon ein gewisses Alter erreicht, wo vielleicht sozusagen eine neue Raumstation her müsste. Aber jedenfalls aufgrund der gestiegenen Spannungen zwischen den USA und Russland auf der Erde ist derzeit unklar, ob die Kooperation in der Zukunft auch weitergehen wird. Die Chinesen bauen ihre eigene Raumstation. Sie sind sozusagen damals ja nicht berücksichtigt worden im Raumstationsprojekt und haben das jetzt sozusagen selbst gemacht. Ich denke, es ist tatsächlich immer so, dass Spannungen auf der Erde auch dort gewisse Auswirkungen haben, obwohl das in der Vergangenheit weniger der Fall war, als man sich so hätte denken können. Derzeit die sehr gravierenden Spannungen wegen der Ukraine haben eben die von mir gerade geschilderten Auswirkungen.
Jetzt ist ein Thema, das kürzlich diskutiert wurde, die Frage, was passiert, wenn es im Weltall eigentlich zu Straftaten kommt? Kanada hat da ja jüngst im Mai angekündigt, in Bezug auf die eigenen AstronautInnen ein eigenes Strafrecht auf dem Mond anwenden zu wollen. Kanada ist ja auch Teil des NASA-geführten Artemis-Programms. Wie blicken Sie auf solche explizite Regelungen, wie sie jetzt Kanada vorhat? Sind die aus Ihrer Sicht nötig und machen die auch Sinn?
Ja, das kann jeder Staat letztlich selbst machen. Denn im Grunde genommen sagt uns das internationale Weltraumrecht, dass, was das Verhalten in der Station angeht, hier zitiere ich mal den Artikel 8 des Weltraumvertrages, letztlich dort irdisches Recht gilt. Das heißt, jede dort vertretene Nation kann für seine Astronautinnen und Astronauten oder in Bezug auf seine Astronautinnen und Astronauten entsprechende strafrechtliche Regelungen festlegen. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Das hat nichts damit zu tun, dass insgesamt im Weltraum ja sozusagen dass der Weltraum weitestgehend von rechtlicher Regelung frei ist. Dort aber jedenfalls, wo vom Menschen gestartete Objekte im Weltraum sind, gilt auch irdisches Recht, also das Recht, was es auf der Erde gibt. Insofern ist das völlig in Ordnung, was gemacht worden ist.
Über diese von Menschen gestarteten Objekte würde ich gerne jetzt auch nochmal zum Abschluss sprechen. Und zwar hatten wir jetzt vor diesem Interview einen kurzen Beitrag über Weltraumschrott hier im Morgenmagazin, wo die Frage aufgeworfen wurde, wer ist eigentlich am Ende für diesen Weltraumschrott verantwortlich und was passiert eigentlich, wenn dieser Weltraumschrott zum Beispiel mit aktiven Satelliten kollidiert und eben zu Schäden führt? Wie bewerten Sie das aus der juristischen Perspektive?
Das ist eine exzellente Frage, eine sehr schwierige Frage. Denn Weltraumschrott ist sozusagen geradezu derzeit die größte Bedrohung für entsprechend vernünftiges Verhalten im Weltraum. Im Kern gilt der alte Rechtssatz, dass wer den Schmutz dahin gebracht hat, auch für seine Beseitigung verantwortlich ist. Aber das große Problem ist, das sind ja kleine und kleinste Partikel, dass kaum zu identifizieren ist, von wem eigentlich diese Schrottpartikel kommen. Deshalb muss es meines Erachtens eine ganz andere Lösung geben, dass jeder, der in den Weltraum geht, dafür eine bestimmte Summe sozusagen in einen internationalen Fonds einzahlen muss, von dem dann die Entschädigung für mögliche Schäden, die man, wie gesagt, kaum identifizieren kann, also den Verursacher kaum identifizieren kann, gezahlt werden können. Das ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, wie wir uns dieses Dilemmas entziehen können. Aber Sie haben völlig recht, Weltraumschrott, Space Debris, wie wir sagen, ist eines der absolut größten Probleme, deren wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren unbedingt Herr werden müssen.